Schön, dass Sie nicht vom Fernseher Eishockey schauen, sondern hier mit uns in der Bibelstunde sind und auf Gottes Wort hören. Ich glaube, muss noch ein bisschen warten, dass da hinten auch noch die Plätze gefunden werden. Ja, ich möchte Sie grüßen mit der Losung von heute, wohl allen, die auf ihn trauen. In einer anderen Übersetzung heißt es, glücklich die, die sich bei ihm bergen oder die sich ihm anvertrauen. Die Bibelstunde hält heute Herr Steffen Kern. Er ist Pfarrer und Journalist und beides kommt seinem Dienstauftrag zugute. Er gehört nämlich der Leitung des Gesprächskreises Lebendige Gemeinde an und ist erster Vorsitzender der APIS, des Altpietistischen Gemeinschaftsverbandes. Er hat einige sehr lesenswerte Bücher und Artikel geschrieben und wer einen Internetzugang hat, kann ja mal seine Webseite besuchen. Wir begrüßen Sie ganz herzlich, Herr Kern, und freuen uns schon auf Ihre Predigt. Und jetzt singen wir ein erstes Lied, die Nummer 66. Die Nummer 66. Ein Lied, das man wirklich fröhlich singen kann. Ein Lied voller Freude und Lob über das, was unser Herr für uns ist und für uns tut. Diesem Herrn vertrauen wir. Ja, ihm folgen wir und ihm wollen wir nahe sein. Und dieses Vertrauen und ihm nahe sein wollen, das greift das nächste Lied auf, ein Lied zur Jahreslosung. Es wurde aus Ihren Reihen auch gewünscht, dass wir es mal singen. Das haben wir auf unserem Jahrestreffen am 6. Januar kennengelernt. Wir singen es, dir nahe zu sein ist mein Glück. In der Bibel entdecken wir immer wieder, dass unser Vertrauen Nahrung bekommt durch das Wort Gottes. Ja, dass wir durch Gottes Reden zu uns im Vertrauen gestärkt werden. So lesen wir es auch im Psalm 33, wo ich einige Verse lese. Freuet euch des Herrn, ihr Gerechten, die Frommen sollen ihn recht preisen. Danket dem Herrn mit Harfen, Lob singet ihm zum Psalter mit 10 Saiten, singet ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist unsere Hilfe und unser Schild. Denn unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. In einem nächsten Lied wollen wir noch diesen Herrn bitten, auch heute zu uns zu reden.
So, einen schönen guten Nachmittag. So, zwischen Mittagessen und Kaffee, zwischen Spätzle und Koffein, ein bisschen etwas aus dem, was Gott für uns bereithält, aus seinem guten Wort. Etwas, was uns Kraft gibt, was uns Wegweisung gibt, aber viel mehr noch, was uns ihn vor Augen führt und uns ihm begegnen lässt. Ich lese uns eine Begegnungsgeschichte Gottes, wie er einem Menschen begegnet, wie er seinem Volk begegnet, wie er in diese Welt eingreift. Es ist eine der faszinierendsten Geschichten der Bibel. Sie steht in 2. Mose 3, ab Vers 1. Vielen bekannt, und doch werden wir nie fertig damit. Es ist die Berufung des Mose am Dornbusch und die Gottesbegegnung, die er hat. Aber hören Sie selber. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Soweit einmal dieses Wort Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, Gott brennt. Das sehen wir hier, es ist ein Feuer mitten in der Wüste, ein ungewöhnliches Feuer. Ein Dornbusch brennt, aber er verbrennt nicht. Mose, der Hirte, steht davor und reibt sich die Augen. Kann das sein? Wie kann das eigentlich sein? Eigentlich geht das nicht. Das ist irgendetwas nicht ganz von dieser Welt. Es gibt's eigentlich nicht. Feuer verbrennt und verzehrt und vernichtet immer etwas. Sonst kann Feuer doch nicht brennen. Aber dieses Feuer ist anders. Es ist buchstäblich ein eigenartiges Feuer. Die Schafe blöken vor sich hin und er blickt's nicht mehr richtig. Kann das sein? Ist das eine Fata Morgana? Ich meine, vielleicht hat er auch einen Sonnenstich bekommen. Der Hirte in der Wüste. Das kann ja schon mal vorkommen, wenn man zu lange in der Sonne ist und nur Schafe um sich hat und die Sonne über sich und das den ganzen Tag. Es kann ja schon einmal sein, dass die Sinne etwas getrübt sind. Aber Mose sieht sich das an. Langsam schleicht er sich vor, Schritt für Schritt, neugierig wie er ist. Er stapft durch den Sand. Geradewegs auf dieses brennende Wundergestrüpp zu. Es wird heiß, immer heißer. Er hat Schweißperlen auf der Stirn. Es lodert, es knistert, es knackt und kracht. Und plötzlich eine Stimme. Mose, Mose, zweimal sein Name. Wer redet da? Es ruft ihn jemand mit Namen. Kann das sein? Ich meine, dass es hier brennt, ist schon eigenartig genug, aber wer spricht hier? Es ist niemand zu sehen. Und dann noch sein Name, er ist erkannt, unüberhörbar. Zweimal. Mose erschrickt. Es hat ihn erwischt, buchstäblich, er ist aufgespürt. Er dürfte eigentlich ja gar nicht hier sein. Jetzt denkt er, ist womöglich alles aus. Denn eigentlich müsste er ja in Ägypten sein. Da gehört er ja eigentlich hin, Mose. Und von dort ist er ja weggelaufen. Aus Ägypten, wo sein Volk ist, die Israeliten. Wo die Frauen geschunden und die Männer geknechtet und die Kinder verwundet werden. Wo ein großes Elend ist und das seit Jahren, Jahrzehnten. Dort müsste er sein, aber von dort ist er weggelaufen. Mose, dieser Hitzkopf, der einen Ägypter erschlagen hat, weggelaufen in die Wüste, zum Tode verurteilt. Und jetzt wird er hier erkannt. Mose ist einer, der eigentlich seinen Namen nie mehr hören wollte. Er hat ja Glück gehabt, hat eine Frau gefunden, eine Familie, er hat einen Schwiegervater, er hat Arbeit gefunden. Er kann leben, wenigstens überleben in der Wüste. Aber jetzt spricht ihn jemand an mit dem Namen, mit dem er in Ägypten bekannt ist. Mit dem Namen, in dessen Namen er das getan hat, was er getan hat. Einen Mord begangen zum Beispiel. Mose, der Totschläger. Das ist er. Jetzt ist er hier. Mose, ein Heißsporn mit schlechtem Gewissen. Und es ruft ihn jemand mit Namen. Da kann man schon ins Schwitzen kommen. Sein Hemd ist völlig durchnässt. Und als er seinen Namen hört, da stammelt er. Im Hebräischen steht, Hineni, hier bin ich. Er schaut sich um, er starrt in die lodernden Flammen vor ihm. Und als er gerade noch einen Schritt vorangehen will, noch etwas näher treten, um zu sagen, jetzt stelle ich mich, ich bin da. Da hört er wieder etwas. Halt, stopp, Mose, keinen Schritt weiter. Zieh deine Schuhe aus. Der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Er zuckt zusammen. Mose ist von den Socken. Aus dem Busch spricht Gott zu ihm. Heiliges Land. Jetzt weiß er, wer redet. Und obwohl die Hitze unerträglich ist, bekommt er eine Gänsehaut. Kennen Sie das? Dass es heiß sein kann, von oben, von unten, von allen Seiten, von innen und außen. Und man bekommt trotzdem eine Gänsehaut. Nicht nur über den Rücken läuft sie ihm, über seine Seele. Was geschieht hier? Mose fällt auf die Knie in den Staub, hält sich die Hände vors Gesicht, weil Gott die Bühne betritt. Und wenn Gott die Bühne betritt, dann ist das eine heiße Sache. Liebe Geschwister, ich möchte mit Ihnen jetzt in dieses Feuer sehen. Was ist das für ein Feuer, das da brennt? Was ist das für ein Gott? Was hat es mit dieser Erscheinung auf sich? Und wenn wir das tun, dann entdecken wir zumindest dreierlei. Das erste, es ist ein Feuer mit heiligen Flammen. Gott brennt. Und dieses Feuer brennt nicht auf Sparflamme. Es ist ein Feuer mit heiligen Flammen. Da steht also Mose vor diesem Feuer. Ein Mensch steht vor Gott. Und wenn Gott einem Menschen begegnet, dann ist das nicht etwas, was so alltäglich ist, was mal eben so passiert. Mose hätte sich fast die Finger verbrannt, aber viel mehr noch. Er selber wäre vergangen. Er selber wäre an diesen heiligen Flammen gescheitert. Er hätte nicht bleiben können, weil dieser heilige Gott und er nicht zusammenpasst. Weil Gottes Wesen und wir Menschen nicht zusammenkommen, das geht nicht. Stopp, halt, Mose. Kein Schritt weiter. Wenn du weiter gingst, dann wäre alles vorbei. Mose hält sich die Hände vors Gesicht. Gott, wissen Sie, Gott ist nicht nur der liebe Gott. Gott ist nicht nur der, der unsere Seele tröstet. Gott ist auch nicht nur ein Ratgeber für den Weg unseres Lebens mit ein paar guten Geboten, mit einer schönen Weltanschauung, einer guten Philosophie gelehrt und einer guten Psychologie, was irgendwie erfüllend ist. Mit Jesus zu leben, Christ zu sein, an den lebendigen Gott zu glauben, ihm zu vertrauen, das heißt zuerst und immer wieder auch dem heiligen Gott zu begegnen. Wenn Sie Jesus nur kennen als den Psychiater, den Seelentröster, nichts gegen Psychiater, dass Sie mich nicht falsch verstehen, aber wenn Jesus nur der für Sie ist, bei dem Sie ab und zu auf das Sofa liegen und der eine Kerze für Sie anzündet und der Ihnen irgendwie gut tut, vielleicht am Sonntagmorgen, Nachmittag oder Abend, dann ist das zu wenig. Wenn Sie das Christentum im Kopf haben und Gottes Gebote kennen
und in der Religion Bescheid wissen und das irgendwie auch ernst nehmen, dann ist das immer noch zu wenig. Darf ich Sie einmal fragen, sind Sie einmal dem heiligen Gott begegnet? Kennen Sie diese Hitze, diese Schweißperlen auf der Stirn? Und kennen Sie diese Gänsehaut, dieses tiefe Getroffensein und Erschrecken? Ich bin gemeint und ich kann, wie ich bin, vor diesem Gott nicht bestehen. Kennen Sie das? Wenn Sie Gott so noch nie begegnet sind, darf ich das mal krass sagen, dann sind Sie noch nie dem lebendigen Gott begegnet. Gott ist heilig. Und wir können nicht ermessen, was seine Heiligkeit bedeutet. Mose hat noch keine Dogmatik gelesen. Er kennt auch keine guten Bücher. Den heiligen Gott begreifen wir ohnehin nie, aber wir erfassen ihn nie aus Büchern. Wir bekommen eine Ahnung, wenn wir ihm begegnen, wenn wir erschaudern vor ihm, wenn wir tief im Herzen spüren, ich kann nicht bestehen. Ich bin erkannt von ihm. Er kennt meinen Namen mitten in der Wüste meines Lebens. Ich bin getroffen, aber ich kann so nicht bleiben. Gott kennt diesen Mose und sagt zu ihm, zieh deine Schuhe aus. Das ist nun eigenartig. Zieh sie aus, deine Schuhe. Die Bergschuhe, mit denen du die Karriereleiter in Ägypten hinaufgestiegen bist, Mose. Er hat dazu was gebracht. Er ist ja am Königshof aufgewachsen. Zieh sie aus. Und genauso die Springerstiefel, mit denen du über Leichen gegangen bist und mit denen du einen Ägypter tot getreten hast. Zieh sie aus, Mose. Aber auch deine Leisetreter, mit denen du dich davongeschlichen hast, hierher in die Wüste. Zieh sie aus. Darf ich Sie mal fragen, was für Schuhe haben Sie an? Sie können ja mal kurz nach unten gucken. Auch mal beim Nachbarn. Sind sie sauber geputzt? Sind es die Sonntagsschuhe? Sauber, lackiert, bisschen so geschrubbt? Oder haben Sie es doch vergessen letzte Woche? Samstag ist ja Schuhputztag, oder? War es zumindest mal. Erst Schuhputze und dann Bade. Und vorher Autoputze und so. Es gibt so Rituale. Kehrwoche gehört auch noch dazu. Es ist immer besser, erst die Kehrwoche und dann die Schuhe putzen, als umgekehrt, sonst werden die wieder staubig. Aber lassen wir das. Wir kennen so die Schuhe. Darf ich mal nicht nur die Frauen fragen, was haben sie so für Schuhe im Schrank? Ist ja bei dem einen ein bisschen größer, bei dem anderen ein bisschen kleiner. Schuhe sagen ja schon etwas darüber aus, wer wir sind, welche Wege wir gehen, ob wir so auf den Baustellen beheimatet sind oder eher im Büro. Ob wir eher etwas hochhackig und gestellt durchs Leben gehen oder ein bisschen bodenständiger und tiefer gelegt. Eher draußen oder drinnen. Man kann ganze Gemeinden an ihren Schuhen einteilen. Das sind fast Konfessionen. Die Birkenstock-Fraktion, die Turnschuh-Fraktion und die ganzen neuen Modetrends, die es so gibt. Da kann man ganz viel so strukturieren. Zeig mir deine Schuhe und ich sag dir, wer du bist. Gott sagt, zieh deine Schuhe aus. Zieh sie aus, deine Schuhe. Die, mit denen du auf Abwägen bist. Zum Beispiel, wenn du redest, wenn du so viel redest. Über die Nachbarin zum Beispiel. Die mit dem Kind, aber ohne Mann. Über die reden viele. Man kann gut über sie reden. Man kann auch mit der Zunge Wege gehen, die Abwege sind. Man kann reden, ohne zu helfen. Man kann reden und verletzen und verwunden. Man kann zerstören. Zieh deine Schuhe aus. Aber auch die Schuhe deiner guten Wege, wo du hilfst, wo du Besuche machst, wo du gute Worte weitergibst, wo du hilfst in der Gemeinde, hier in Eidlingen, rund um dieses gesegnete Haus. Und viel weiter drumherum, bei den APIs, in Gemeinschaften, in vielen Kirchengemeinden, in der Diakonie, in der Seelsorge Und in den Bereichen und auf den kurzen Wegen oder auch langen Wegen, die keiner so genau sieht. Du kannst viel Gutes tun. Und trotzdem, sagt Gott, zieh deine Schuhe aus. Mit denen kannst du vor mir nicht bestehen. Wissen Sie, Gott zahlt kein Kilometergeld. Auch nicht für unsere guten Wege. Zieh deine Schuhe aus. Die Turnschuhe deiner frommen Übungen genauso wie die Stiefel deiner sündigen Meilen. Zieh sie aus. Ob ihr immer gerade ausgegangen seid oder auf die schiefe Bahn geraten, ob ihr für die Gemeinden euch die Hacken abgelaufen habt und für andere Menschen, für Schwache, für Kranke oder ob ihr über Leichen gegangen seid, zieht eure Schuhe aus. Keiner kann in seinen Schuhen bleiben. Denn der Gott, dem wir begegnen, ist ein heiliger Gott. Das Feuer, in das wir sehen, ist ein Feuer mit heiligen Flammen. Und wenn wir diesen Gott erkennen, sehen wir zugleich, wer wir sind. Er ist heilig und wir sind Sünder. Das sind wir. Wer Gott in seinem Wesen erkennt und ihm begegnet, der erfährt zugleich etwas über sein eigenes Wesen. Wenn Gott sich uns offenbart und zeigt, wer er ist, wird uns auch deutlich, wer wir sind. Ein Feuer mit heiligen Flammen. Aber dieses Feuer ist auch ein Feuer, das uns heiß begehrt. Gott brennt, aber er verbrennt uns nicht. Es ist ein Feuer, das uns heiß begehrt. Diese heiligen Flammen sind zugleich Flammen seiner Liebe. Es ist ein Feuer, das da brennt. Uns erbärmlichen Menschen begegnet darin das Erbarmen Gottes. Ist ja schon ganz eigenartig. Da lässt Gott den Mose etwas erahnen von seiner Heiligkeit. Er lässt ihn erschrecken und zugleich schützt er ihn. Mose, komm, Mose. Halt, kein Schritt weiter. Gott ruft ihn und schützt ihn zugleich vor sich. Das ist Gott. Tritt nicht herzu. Heilig und ungeheuer fürsorglich, liebevoll. Eine ganz spezielle Eigenart. Und dieses Feuer, das brennt nicht nur dort in der Wüste, es brennt im Herzen Gottes. Wenn wir auf dieses Feuer sehen, auf diesen Dornbusch, dann sehen wir zugleich ins Herz Gottes hinein. Und wir dürfen weitersehen. Wir sehen, wie das ist, wenn Gott sich im Tiefsten offenbart. Wissen Sie, das ist eine Offenbarungsgeschichte Gottes. Und wenn Gott sich offenbart, dann ist das nicht so wie bei uns, wenn wir so ein bisschen etwas aus unserem Leben erzählen. Und dann so etwas voneinander wissen, was der Steffen Kern so macht. API-Vorsitzender, in der Synode gewesen, verheiratet, 2 Kinder. Dann weiß man so ein bisschen was. Aber ganz vieles weiß man nicht. Wer genau und wie und die Charaktereigenschaften. Wir haben ja immer auch unser Schönwettergesicht. Wir haben ja eine Fassade, die wir herumtragen. Wir treten ja auf, wie wir auch erscheinen wollen und uns begegnen wollen. Wir haben dieses Geranienlächeln, so diese Vorgartenmentalität, wie wir einander begegnen. Bis tief in unsere Gemeinden, auch in die Hauskreise hinein. Schön mit Gartenzwerg. Wenn Gott sich zeigt, ist es anders. Er gibt nicht ein paar Rahmendaten. So ein bisschen was, damit man etwas weiß. Gott lässt sich immer ins Herz sehen. Gott zeigt, wer er ist. Er offenbart sein Wesen. Und genau das geschieht hier. Er zeigt, wie sehr er Mose und Israel liebt. Der heilige Gott, liebe Schwestern und Brüder, ist Feuer und Flamme für uns. Entschuldigung, das muss man mal hören. Da kann man eigentlich nicht so entspannt so um 2:30 sitzen bleiben. Der heilige Gott ist Feuer und Flamme für uns. Der lebendige Gott, der alle Welt geschaffen hat, dieser Herr möchte uns bei sich haben. Er ist heiß, innig, leidenschaftlich. Man kann über Gott viel sagen, wissen Sie. Viele Eigenschaften benennen. Er ist gerecht. Er ist heilig. Er ist einer, der hilft. Er ist barmherzig. Er ist gut. Man kann ganz viel von Gott sagen, aber eines nicht. Er sei cool. Gott ist nicht cool. Er ist nicht gleichgültig. Er ist nicht so entspannt, gelassen, ungerührt. Gott ist ein leidenschaftlicher Gott, ein eifernder Gott. Einer, der ein Herz hat für sein Volk, für seine Menschen, für seine Welt. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen, sagt er. Ich habe das Geschrei über ihre Bedränger gehört. Öfter wird in der Bibel so ein Parallelismus gebraucht, auch in den Psalmen. Ich habe gehört und ich habe gesehen. Aber hier fügt Gott noch einen dritten Teilsatz an. Ich habe ihre Leiden erkannt. Israel sitzt seit Jahrzehnten in Ägypten und wird geplagt und geschunden und sieht und spürt nichts von Gott. Aber Gott hat nicht weggesehen. Gott hat nicht weggehört. Er hat sie und ihr Leiden im tiefsten erkannt. Gott sieht hin, wenn wir leiden. Gott hört, wenn wir rufen. Gott hört, wenn du rufst. Darf ich das mal so sagen, in die Krise deines Lebens hinein, ob die jetzt gerade da ist oder ob sie noch kommen mag oder ob du schon Krisen kennst. Sei gewiss, heute und für immer, Gott sieht dich, Gott sieht, auch wenn du ihn nicht siehst, Gott sieht. Und Gott hört, wenn du rufst, wenn du schreist, wenn du deine Verzweiflung in Worte fasst. Und er hört auch dann, wenn du keine Worte mehr hast. Wenn du die Tränen leer geweint hast. Wenn du keine Worte mehr findest. Weil das Leiden vielleicht zu groß ist. Weil er sich gar nicht in Worte fassen lässt. Gott hört. Gott hat dich erkannt, dein Leiden. Er kennt dich zutiefst. Das, was dich plagt. Die Last, die Schuld, der Schmerz, die Krankheit deines Lebens, die Verzweiflung deiner Lage. Gott kennt, er weiß und er liebt von Herzen. Er ist Feuer und Flamme für dich. Er ist nicht ungerührt. Das gilt für Israel und das gilt für uns. Und jetzt nimmt Gott dieses Leiden auf sein Herz. Er sagt ja nicht nur, ich weiß Bescheid, sag das mal weiter. Er nimmt das Leiden seines Volkes auf sein Herz und sagt, ich bin herabgestiegen, dass ich sie errette. Noch bevor Israel einen Schritt aus Ägypten heraussetzt, durch das Meer hindurch und die ganze Geschichte mit den Plagen zuvor und was dann in der Wüste alles kommt und lange bevor sie das heilige Land betreten, ich bin herabgestiegen, dass ich sie errette. Und lange bevor dieser Gott selber diese Erde betritt, herabkommt und Mensch wird und in Bethlehem geboren wird, lange vorher schon, fasst er es hier zusammen. Ich bin herabgestiegen, dass ich sie errette. Das ist die Bewegung Gottes in diese Welt hinein. Er liebt. Gott brennt für uns. Wir sehen ein Feuer, das uns heiß begehrt. Gott liebt diese Welt. Er hält es nicht aus, dass hier gelitten wird, dass geschrien wird, dass hier Unrecht geschieht. Er kommt. Gott brennt. Wir sehen ein Feuer, das uns heiß begehrt. Und wir sehen vom Dornbusch weiter zum Kreuz. Und vom Dornbusch zur Dornenkrone. Es ist derselbe Gott, der da am Kreuz stirbt. Wissen Sie? Ich will das mal so sagen. Das Kreuz ist aus diesem Holz geschnitzt, das dort in der Wüste nicht verbrennt. Und die Dornenkrone ist aus den Zweigen geflochten, die dort in der Wüste nicht verbrennen. So wie Gott dort seine Rettungstat ankündigt, wie er eingreift, wie er sich dem Mose offenbart, so ist er in Jesus in diese Welt gekommen. Und das war ein Feuer am Kreuz, das dann ihn verzehrt hat, ihn selber. Gott ist für uns verbrannt. Gott brennt aus Liebe zu uns. Der heilige Gott lässt sich verbrennen. Er nimmt das Gericht auf sich. Er ist nicht nur der, der mit uns leidet, sondern der, der für uns leidet. Das ist Jesus. Und wer in die Bibel hineinsieht, wer diese wunderbare Geschichte sieht, diesen Dornbusch, kann nicht anders als hindurchzusehen zum Kreuz und zu staunen und die Schuhe auszuziehen und niederzufallen vor diesem Herrn und ihn anzubeten. Es ist ein Feuer, das uns heiß begehrt. Es ist aber auch drittens ein Feuer, das uns den Weg weist. Mose erlebt hier eine Berufung. Er wird ja gesandt. Mose ist damals nicht am Dornbusch geblieben. Er hätte ja eine Hütte bauen können. Er hätte eine Kirche bauen können. Oder ein Mutterhaus oder so. Oder einen Schönblick. Oder ein paar andere schöne Gebäude, die wir so kennen und sagen, das ist ein gesegneter Ort. Hier ist mir Gott begegnet. Wenigstens einen Altar, so wie damals Jakob an Bethel. Es wäre doch ein guter Wallfahrtsort gewesen. So für unsere Israelreisen und was wir so machen. Aber das hat er nicht gemacht. Es ist nämlich ein Feuer, das uns den Weg weist und ihn sendet. Ich bin herabgestiegen, dass ich sie errette, hat Gott gesagt. Und dann, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden. Mose, geh los. Da hat er gerade seine Schuhe ausgezogen und soll jetzt losgehen. Normalerweise läuft das anders. Wenn jemand einen Auftrag bekommt und losgeschickt wird, dann bekommt er so eine Ausrüstung dazu. Nicht? Dann sagt man, jetzt zieh dir hier mal was Ordentliches an, hier bekommst du so ein paar Waffen. James Bond. Wer kennt James Bond? Eidlingen. Große Demut und Bescheidenheit, ich weiß. Aber ich glaube, ja, danke für die Schwestern in der ersten Reihe. Das ist einfach aufrichtig. Also James Bond müsste ja so allgemein bekannt sein, so aus den letzten Jahrzehnten eigentlich so ein Gemeingut, der Agent seiner Majestät, der einen Auftrag bekommt und immer in allen James Bond Filmen ist das Gleiche. Am Anfang, wenn er einen Auftrag bekommt, dann bekommt er eine Ausrüstung, immer so die neuesten technischen Highlights, mit denen er dann so die kommenden Abenteuer bestehen kann und so ein paar Waffen und was man so braucht und vielleicht ein paar besondere Schuhe. Mose hat gerade die Stiefel ausgezogen. Und jetzt sendet Gott ihn zurück nach Ägypten. Und es ist schon angekündigt, es wird ein Land geben, in dem Milch und Honig fließt. Und da sollen sie hin. Und da es noch kein ICE gab, musste man laufen. Mose, der barfuß dasteht, wird gesandt. Wissen Sie, erst dann, wenn wir vor dem heiligen Gott knien, im Sand liegen, wenn wir die Schuhe ausgezogen haben, wenn wir wirklich von Herzen sagen, nichts habe ich zu bringen, alles habest du, dann kann Gott uns gebrauchen. Aber wenn wir anfangen zu sagen, pass mal auf, ich habe das dabei und ich bringe das mit, und das wäre auch ganz geschickt, so ein paar Talente habe ich schon, und dann kannst du mir noch ein bisschen was dazugeben, dann wird es schon was werden, dann sind wir noch auf der falschen Spur. Gott braucht Menschen, die bereit sind, alles, aber auch wirklich alles von ihm zu erwarten. Erwartest du alles von Gott? Alles. Ich gebe zu, wenn ich diesen Satz selber prüfe, dann werde ich sehr nachdenklich. Erwarte ich alles von Gott? Ich erwarte auch ein bisschen was von mir. Das ist ja auch allzu menschlich. Und auch nicht ganz verkehrt, wir bringen uns selber ja mit. Und doch das Entscheidende im geistlichen Dienst, was wir für Jesus tun, wenn wir ihn bezeugen, wenn wir in der Gemeinde unterwegs sind, wenn wir sein Wort weitergeben, erst recht als Hauptamtliche in jeder Predigt, aber auch in jedem Hauskreis, in jeder Bibelgruppe, wo wir etwas sagen, das Entscheidende muss immer Gott tun. Das Entscheidende im Reich Gottes tut er selber. Es kann sein, wir erwarten zu viel noch von uns und unseren Konzepten, Strategien und Ideen und zu wenig von ihm. Es kann sein, wir haben noch zu viele Schuhe an und zu viele Ersatzschuhe im Koffer oder im Schrank. Ich will jetzt unter den Ehepaaren keine Debatte über den Schuhschrank auslösen, aber das ist so eine geistliche Herausforderung. Einmal alles stehen zu lassen und sich so senden zu lassen. Mose widerspricht ja zuerst. Er sagt, wer bin ich? Großartig. Mose fragt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Ich bin ein Mörder. Ich kann nicht reden. Ich bin hier ein Hirte. Ich habe seit Jahren eigentlich nur Selbstgespräche in der Wüste geführt. Was soll ich da hingehen? Und die Israeliten führen. Und dann verspricht ihm Gott, ich will mit dir sein. Und ihr werdet wieder hierher kommen und mir Opfer bringen auf diesem Berg. Aber Mose legt wieder nach. Aber wenn ich zu den Israeliten komme und sage, der Gott eurer Väter hat mich gesandt, was soll ich denn sagen? Wer ist es denn? Wer bist du eigentlich? Und dann offenbart Gott seinen Namen. Vers 14. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich bin, Jahwe. Ich bin der, der mit euch geht. Ich bin der, der für euch ist, der euch begleitet. Das ist sein Name. Nicht der, der immer für sich ist, Gott für sich im Himmel, nein, der Gott, der euch begleitet, der ganz, ganz, ganz für dich, Mose, für dich ist. Ich bin für dich und für mein Volk. Das ist mein Name. Sag ihnen das. Gott macht sich ansprechbar, wenn er uns seinen Namen offenbart. Wir können ihn anbeten, anrufen. Wir wissen, wer er ist. Ohne Namen können wir von Gott nichts sagen. Aber er offenbart seinen Namen und mit ihm sein Wesen. Ich bin der, der für euch ist. Ich bin der Treue und der Wahrhaftige. All das steckt in diesem Gottesnamen, Jahwe. Und Jesus wird ihn später aufgreifen, wenn er sagt, ich bin. In den Ich Bin-Worten im Johannesevangelium. Da stimmt er ein in dieses Ich Bin vom Dornbusch. Es ist ein Feuer, das dort brennt, das uns den Weg weist. Gott geht mit. Gott brennt und er geht mit. Und Israel erlebt es in den Wüstennächten, die kommen werden, in der Feuersäule. Gott geht mit. Er geht voraus, er geht hinterher. Er umgibt sein Volk und geht auch auf den Umwegen der Wüste mit. Gott ist treu. Er steht zu seinem Volk, auch wenn es auf Abwegen und auf Umwegen ist. Er hat einen langen Atem. Gott hat den Ewigkeitsatem, mit dem er uns durch diese Welt führt. Es ist ein Feuer, das uns den Weg weist. Gott geht mit, auch mit uns. Betend niederknien, das ist das eine. Und dann aufstehen, losgehen, sich senden lassen, das ist das andere. Beides gehört zusammen. Jesus sammelt nicht Bewunderer, er sendet Berufene. Darf ich das noch einmal sagen? Jesus sammelt keine Bewunderer, er sendet Berufene. Nicht die, die ihn bewundern und stehen bleiben und sagen, großartig, spektakulär, inspirierend, irgendwie anrührend, da kann man drüber nachdenken. Da kann man was empfinden und fühlen. Er sendet Berufene. Er offenbart sich. Er zeigt sich. uns, damit wir uns senden lassen und losgehen. Hier beginnt die größte Befreiungsaktion der Geschichte, die Rettungsaktion Gottes. Raus aus Ägypten, das ist Israels Urerfahrung. Das ist überhaupt die Urerfahrung des Volkes Gottes. Raus aus der Sklaverei, befreit. Ich bin herabgestiegen, dass ich sie befreie. Jesus hat uns befreit. Und jetzt sammelt er uns nicht, dass wir vor diesem Wunder stehen, wie vor einer Statue, wie in einem Museum und das Bild anschauen. Manchmal kommt mir das so vor, dass wir so Museumschristen geworden sind. Die Bilder und Kunstwerke anschauen, wie großartig, was da einmal geschehen ist, stehen bleiben und irgendwie dann etwas gelehrt und gerührt weitergehen, aber nicht berufen, nicht gesandt. Mose lässt sich trotz Widerspruch senden. Er geht und Gott geht mit. Ich möchte dich einladen heute Nachmittag. Lass dich neu senden von Jesus. Begegne ihm neu, sieh ihn an, wie er am Kreuz für dich verbrennt. Ein Feuer mit heiligen Flammen, das dich und diese Welt heiß begehrt und dir zugleich den Weg weist, weiterzugehen. Ziehen wir unsere Schuhe aus. Amen. Ich lade ein, dass wir beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir können nie ganz begreifen, was du für uns getan hast. Wir stehen staunend vor dem Wunder, das geschehen ist auf Golgatha und damals in der Wüste am Dornbusch. Wir staunen, wir hören, was du sagst und wir fallen vor dir nieder und beten dich an. Lieber Herr, wir danken dir, dass du herabgestiegen bist, um uns zu retten. Danke, dass du hörst, wenn wir rufen und wenn wir nicht mehr schreien können. Danke, dass du uns siehst. Danke, dass wir in der Tiefe unserer Seele von dir erkannt sind. Und danke, dass du uns trotz allem liebst. So herzlich liebst und nicht aufhörst, uns zu lieben. Danke dafür. Lieber Herr, und jetzt bitten wir dich, schenk, dass wir uns neu senden lassen. Wir haben viel, was dagegen spricht, und das sagen wir dir auch, so wie Mose das gesagt hat. Aber bitte, Herr, setz uns neu in Bewegung. Lass uns deine Boten sein. Lass uns ein Segen sein für andere. Lass uns weitergehen, dir zur Ehre. Herr, das bitten wir für dich, wenn wir irgendwo zu reden haben, etwas zu sagen, zu bezeugen haben, wenn wir zu helfen haben. Gib uns die richtigen Worte, den richtigen Ton und die richtige Hand, um in rechter Weise zuzupacken. Wir bitten dich für die, die vor Mikrofonen stehen, auch als Christen. Wir bitten dich für die verfolgte Gemeinde in Syrien, in Nordkorea, im Iran, in Nigeria. Erbarm du dich über die, die dich kennen. Herr, es ist immer noch so. Dein Volk ist bedrängt und es schreit nach dir. Erbarm du dich. Danke, dass du der Herr bist über unser Leben und über diese Welt. Amen.
Ja, herzlichen Dank für diese Worte, die sicherlich mit uns gehen, dass die heiligen Flammen dieses Gottes uns zwar erschrecken können, aber dass sie uns nicht mehr verbrennen müssen, weil Jesus verbrannt ist für uns. Und dass ein Gott Feuer und Flamme für uns ist und uns senden möchte. Ja, vielen Dank. Wir singen jetzt noch ein Lied, die Nummer 330. Nummer 330. Nur einige Dinge anzusagen. Das Opfer heute, das Sie einlegen, ist für den Dienst des Altpietistischen Gemeinschaftsverbandes bestimmt. Am kommenden Mittwoch ist wieder um 19.30 Uhr Mittwochskreis in der Sonnenbergstraße. Das ist ein Bibelgesprächskreis, zu dem jeder Mann und jede Frau herzlich eingeladen ist. Und auch zur Bibelstunde am nächsten Sonntag laden wir Sie herzlich ein. Sie wird Schwester Anne-Rose Schmidt, so Gott will, halten. Und danach, also ab Montag, dem 17. Februar, beginnt unsere theologische Woche mit Dr. Gerhard Meyer. Das Thema lautet Jesus, seine Person und seine Wunder. Das wird bestimmt interessant und Sie sind zu den Vormittagsveranstaltungen eingeladen. Ich denke mal, dass draußen am Eingang noch Programme ausliegen. Und nun wünsche ich Ihnen und wir Ihnen eine gesegnete Woche. Seien Sie Gott befohlen und auf Wiedersehen.